Radio X Info. Jetzt höre dir eine Wiederholung. Nicht mehr neu, aber immer noch frisch.
Szenen von der Liebe, von Macht und Machtmissbrauch, Schicksalsschläge, historische Fakten, aber auch sorgfältig beschriebene Details von der Romanfiguren bringt der Autor Nelio Biedermann in seinem Roman Lazar auf den Punkt. Es geht um die Geschichte von drei Generationen und ist eine fiktive Familiensaga von einem ungarischen Adelsgeschlecht. Es ist der vierte Roman von Nelio Biedermann mit dem Titel Lazar, wo im Rowohlt Verlag Berlin erschienen ist. Der Schriftsteller Nelio Biedermann ist vor 22 Jahren auf die Welt gekommen und am Zürichsee aufgewachsen. Schon früh hat er mit literarischem Schreiben angefangen. Der Kanton Zürich hat ihn für eine Kurzgeschichtensammlung und der erste Roman «Verwischte Welt» ausgezeichnet. Der Roman «Lazar» ist in mehr als 20 Ländern auf dem Buchmarkt erschienen. Der Nelio Biedermann steht auf der Shortlist vom Schweizer Buchpreis. Neben dem Schreiben tut er Germanistik und Filmwissenschaften an der Uni Zürich studieren. An der Buch Basel 2025 kann ich, Janina Labhardt, den Nelio Biedermann für ein Gespräch treffen. Lazar ist der Name von einer ungarischen Adelsfamilie, die über ein paar Generationen in Saus und Braus lebt, in Österreich-Ungarn. Dann erlebt aber die Familie Lazar das Ende vom Habsburgerreich. Der Zweite Weltkrieg bricht aus und später im Kommunismus verliert sie ihren ganzen Besitz. Es ist eine fiktive Familiengeschichte, die sich aber an historische Fakten bindet. Wieso ist das für dich zum Schreiben interessant gewesen?
Es ist gar nicht so die Frage, dass ich mir überlegt habe, was ist jetzt interessant für mich zum Schreiben, sondern das ist eigentlich etwas sehr Natürliches gewesen, weil die Geschichte zwar fiktiv ist, aber an meiner eigenen Familiengeschichte inspiriert. Und darum habe ich die Geschichte vom Buch teilweise schon kennt. Und das sind Sachen gewesen, die ich immer wieder gehört habe, von dieser Flucht zum Beispiel, von der Enteignung, wo meine Großeltern durchlebt haben. Und ich habe schon früh gewusst, schon bevor ich geschrieben habe, dass ich irgendwie doch eine spezielle Familiengeschichte habe und ich irgendwann mal etwas damit anfangen will, mich irgendwie noch tiefer dort hineinbegeben, mehr recherchieren. Und dann, als ich das Schreiben gefunden habe, habe ich sofort gewusst, dass ich das in einem Roman verarbeiten will.
Also der Plan war schon da, aber zum Beispiel die Deportation von Jüdinnen und Juden oder eben die Enteignung durch KommunistInnen, das zu recherchieren und in deinen Figuren vor Augen führen, ist denn das eine grosse Recherche gewesen?
Zuerst habe ich gedacht, dass ich logischerweise recherchieren muss, aber das einfach so auf einem ganz klassischen Weg kann machen, weil ich so sehr viele Hintergründe von der Familie schon gewusst habe. Und dann nach ein paar Monate schreiben, habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich doch nicht genug weiss, dass es sehr viele Sachen gibt, die ich nicht weiss. Und das sind dann aber nicht so die grösseren historischen Begebenheiten gewesen, sondern vor allem so ganz kleine Details, die sehr wichtig gewesen sind, dass ich die weiss, die mir aber gefehlt haben. Und für die bin ich dann zu meinem Grossonkel, der wieder in Budapest lebt, und habe mit ihm einfach sehr viel geredet über die Zeit, wo er selber noch erlebt hat. Und das sind dann wirklich so Sachen gewesen, wo ich wollte wissen, wie, was man gegessen hat damals oder wie man miteinander umgegangen ist, wie die Familie Geld verdient hat. Und ich glaube, diese Sachen sind vor allem sehr bedeutend gewesen, um die Atmosphäre dann zu schaffen.
Jetzt hast du gerade erwähnt, du selber hast auch blaues Blut quasi. Du stammst väterlicherseits von einem ungarischen Adel ab. Deine Großeltern sind in den 1950er Jahren in die Schweiz geflohen. Wieso hast du dich für einen fiktiven Roman entschieden und nicht einfach wahrheitsgetreu deine Familiengeschichte dokumentiert?
Das Buch, das jetzt da in den Läden liegt, ist der fünfte Versuch von dieser Geschichte. Und in früheren Versuchen ist das ein Aspekt gewesen, der mir eben Schwierigkeiten bereitet hat, dass ich noch viel näher an der Realität entlang geschrieben habe und wirklich auch zum Beispiel mit dem richtigen Namen, mit meinem Familiennamen und nicht mit dem Namen Lazar. Und das hat sich aber als schwierig herausgestellt, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich muss allen Fakten treu bleiben und ich muss zum Beispiel die Geschichten, die mir meine Großeltern weiterverzählt haben, genauso wiedergeben. Und oft habe ich dann aber beim Schreiben gemerkt, dass ich da vielleicht andere Ansätze habe, die für die Geschichte, für den Roman irgendwie besser geeignet sind. Und natürlich hatte ich auch Hemmungen gehabt, einfach so offensichtlich über die Familie schreiben. Und darum ist das sehr wichtig, der Schritt weg von den reinen Fakten zum Fiktiven.
Hast du denn die historischen Fakten gegenchecken lassen, dass du neben der ganzen fiktiven Freiheit nicht historisch falsch liegst? Also zum Beispiel auf der Seite 81, es handelt sich ja wohl ums Jahr 1914. Ich zitiere, der Baron erfuhr erst einen Tag nach der kaiserlichen Proklamation, dass Krieg herrschte. Er hatte die Tageszeitung, die nachmittags aus der Hauptstadt gekommen war, wie immer erst am nächsten Morgen gelesen. Aber auch da hatte er es kaum glauben können, obwohl zuoberst in dicken schwarzen Lettern an meine Völker und am Ende der Name seiner apostolischen Majestät selbst stand. Also wie vertraut bist du mit dem historischen Beleg?
Ich habe natürlich aus dem Geschichtsunterricht und natürlich auch, weil es eben meine Familie betroffen hat, schon einiges gewusst, aber ich habe dort schon auch mich wirklich einarbeiten, weil das ist mir zum Beispiel sehr wichtig, dass die Fakten stimmen, dass die Zahlen stimmen, von aus dieser sehr bewegten Zeit. Und dann, wenn wie das Fundament an Fakten stimmt, dann kann man, glaube ich, in anderen Sachen davon abweichen. Und das sind dann eben irgendwie, dort habe ich dann von meiner eigenen Familiengeschichte können abweichen, aber natürlich hat das Historische schon müssen stimmen. Das ist mir sehr wichtig gewesen.
Wäre es denn auch nicht so schlimm gewesen, wenn du im Buch ins Stolpern gekommen wärst und etwas historisch Unkorrektes geschrieben hättest?
Also ich glaube, das ist die Verantwortung, die man trägt, dass das stimmt. Und das ist natürlich dann auch faktenprüft worden. Und dort ist es dann zum Beispiel auch sehr wichtig, glaube ich, dass man einen Verlag hat, der die Mittel hat und einfach nochmal kann drüber schauen, dass man da nicht falsche Informationen in die Welt trägt.
Wo hast du dir das detaillierte Wissen angeeignet über die Adelsallüre? Also so schöne Details hast du also am Rand erwähnt, wie zum Beispiel auf der Seite 60 über die Hammelsniere, wo der feine Beigeschmack schwachduftigen Urins hatte. Wie hast du das recherchiert? Oder wie ist das vielleicht eine literarische Freiheit, wo die Fantasie ein bisschen mit dir durchbrennt ist?
Es hat einige so intertextuelle Referenzen, literarische. Und jetzt zum Beispiel ist es lustig, dass du gerade mit deiner Hammelniere kommst, weil das ist ein sehr berühmtes Beispiel aus Ulysses von James Joyce. Und die Hauptfigur von Ulysses, ihre Lieblingsspeise, sind die Hammelnieren. Wo eben scheinbar nach Urin schmecken und trotzdem ist das Lieblingsessen von ihm. Aber sonst ist eben dort dann mein Grossonkel sehr wichtig gewesen, weil er mir dann eben zum Beispiel auch hat können sagen, dass er einfach die ersten 5 Jahre von seinem Leben hat müssen eigentlich immer Milchkries essen, weil man damals gedacht hat, dass das die beste Nahrung ist für kleine Kinder. Und ich glaube, all die kleinen Details sind dann auch eben sehr wichtig, um einen so reinzuziehen in die Welt.
Du hast im Roman Lausanne neben feinen, detailreichen Beschreibungen auch die Fluchtgeschichten und Schrecken vor der Deportation thematisiert. Das sind grosse Brocken im Buch, wo die viele Schrecken in der europäischen Geschichte vorführen. Es geht auch um Machtmissbrauch, je nach gesellschaftlichem Stand. Der Machtmissbrauch von Männern gegenüber Frauen, gerade im Krieg. Wo zum Beispiel eine Frau einer Gruppenvergewaltigung ausgesetzt war. Hast du auch manchmal gedacht, ui, da habe ich mir ein bisschen viel vorgenommen? Ich meine, du kennst mit deinen 22 Jahren ja gar nicht irgendwie die existenzielle Bedrohung vom Krieg.
Ja, ich glaube, die Bedrohung kennen zum Glück sehr viel oder die meisten von uns nicht. Und trotzdem habe ich gewusst, dass wenn ich über die Zeit schreibe und über meine Familie, dass das auch Teil davon sein muss, von dem Buch. Weil sie zum Beispiel die Schrecken durchaus durchlebt haben. Aber das sind natürlich schon die schwierigsten Stellen gewesen für mich, weil ich dort eine grosse Verantwortung verspürt habe, um das eben richtig zu erzählen und da der Geschichte und den Menschen, denen das widerfahren ist, gerecht zu werden. Und dort ist es oft dann darum gegangen, auch zum Beispiel den Ton zu ändern und nicht mehr zum Beispiel alles Ironische rauszustreichen, was sonst im Buch immer wieder vorkommt, dass man da wirklich auch die Schwere von der Situation kann vermitteln.
Hast du eine Lieblingspassage, wo du inhaltlich, literarisch oder gefühlsmässig, wo dir das am meisten Spass gemacht hat beim Schreiben?
Also sehr nahe ist mir immer noch der Anfang, weil also das ist, glaube ich, meistens so, dass man dann den Anfang hat und man ist so sehr euphorisch und man hat endlich die ersten Sätze, die einen dann so in die Geschichte hineintragen. Darum ist es oft der Anfang. Und dazwischen wird es dann oft auch wieder sehr schwierig zu schreiben. Aber es gibt dann schon auch immer wieder so Stellen, wo man dann auch gerne wieder liest, weil man sich erinnert, dass man die auch gerne geschrieben hat und es einem Ring von der Hand gegangen ist.
Ich würde mir wünschen, dass du eine kurze Passage vorlesest. Und ich habe jetzt mal vorgeschlagen auf Seite 108. Da muss man ohne Vorwissen vom Buch kann man quasi gerade abtauchen.
Ja. Der Schriftsteller fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Glück, was nur verständlich ist, denn Schreiben ist konservieren, festhalten, ordnen. Das Glück aber meidet die Sprache, entzieht sich den Wörtern, versteckt sich in der Vergänglichkeit und zerfällt, wenn man es zu erklären versucht. Da aber weder Lilli noch Lajos Schriftsteller waren, lebten sie in ihrem Glück wie Tiere, die keinen Gedanken an die Zukunft verschwenden und sich nicht nach Erklärungen sehnen. Am liebsten mochten sie die Stunden vor oder nach den Diners mit Gästen, wenn sie noch oder wieder zu zweit waren, sich im Bad gemeinsam frisch machten, elegant kleideten, schminkten und rasierten, Parfum auftrugen, sich im Spiegel Blicke zuwarfen und einander halfen, die Manschetten und die Halskette zu schließen. Wenn sie sich dann so gegenüberstanden, mussten sie beide lachen, denn sie wussten, dass sie unter all dem Schmuck und teuren Stoff noch immer dieselben Kinder waren wie einst, als sie das erste Mal miteinander gesprochen hatten. Nur die Einsamkeit war kein Teil mehr von ihnen. Nach dem Abendessen, den anschließenden Gesprächen der Herren im Rauchzimmer und der Damen im Salon, trafen sich der Baron und die Baronin oft noch im Klavierzimmer. Lajos liebte es, ihr beim Spielen zuzusehen, liebte es, wie sie mit geschlossenen Augen ihre schlanken Finger über die Tasten gleiten ließ, mit ihren Füßen, von denen sie die hohen Schuhe gestreift hatte, die Pedale bediente und sich dabei vollkommen in der Musik verlor. Wenn sie spielte, war es, als würde nur noch ihr Körper am Flügel sitzen, während ihr Geist durch ferne Länder, schattige Wälder und große Städte wanderte, die Lajos alle nicht kannte, die ihm fremd und unerreichbar waren. Hatte sie zu Ende gespielt, strich sie sich das Haar hinter die Ohren, stand vorsichtig auf, so als müsse sie sich erst wieder an die Schwerkraft dieser Welt gewöhnen, und lächelte schüchtern. »Hat es dir gefallen?«, fragte sie dann. »Und wie? Wirklich? Oder sagst du das nur, weil ich es bin? Es war himmlisch, meine Liebe, ich verspreche es«, sagte er dann und nahm Lili in den Arm.
Vielen Dank, Nelio Biedermann. Noch eine Frage zum Schluss. Deine Adelsabstammung väterlicherseits hat ja schon viel Stoff für den Roman Lazar gegeben. Aber wo hast du so das schriftstellerische Gen her? Also, wer hat dich gefördert, schon während der Schulzeit und jetzt als Student an der Uni Zürich?
Also, wo ich das Gen her habe, das fragt sich meine Familie auch, weil sie, also meine Eltern sind beide im Tourismus tätig und haben überhaupt nicht mit Schreiben am Hut. Aber gerade im Gimmi war meine Deutschlehrerin wichtig für mich, weil sie mich dort einfach bestärkt und motiviert hat und ja, mir auch einfach das Gefühl gegeben hat, dass ich gesehen werde und dass ich das kann. Und das ist, glaube ich, am Anfang sehr, sehr wichtig gewesen.
Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, Nelio Biedermann, und viel Erfolg, gutes Gelingen an der Buch Basel und weiterhin.
Das Gespräch mit dem 22-jährigen Schweizer Buchpreis-nominierten Nelio Biedermann hat Janina Labhardt geführt.
Radio X. Info mit mehr Kontrast. Ihr habt eine Wiederholung gehört. Nicht mehr ganz neu, aber immer noch frisch.